Hallo.
Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, hast du schon gehört? In Chicago haben sie in den letzten 16 Monaten 16 Wasserleichen gefunden.
Nein, das habe ich noch nicht gehört.
Nee?
Nee, unheimlich.
Ja, und die vermuten, dass ein Serienmörder dahinter steckt. Aber die sind da noch nicht so richtig weit gekommen. Aber jedenfalls herrscht da so ein bisschen Panik, ne, in der Stadt.
Das ist ein guter Fall, den du mal beobachten und uns vielleicht berichten kannst. Ne?
Genau.
Aber wo du gerade Serienmörder sagst, bei unserer Recherche, das geht dir ja sicherlich ähnlich, da stolpert man ja auch immer mal über Geschichten, die man dann ganz interessant findet, aber die man eben jetzt nicht hier in der Sendung erzählen kann. Und ich bin unter anderem dieses Mal auf den Terminator von Tschernobyl gestoßen. Hast du von dem schon mal gehört?
Nee.
Und zwar ist das ein ukrainischer Serienmörder, der 52 Menschen getötet hat. Und er hat dem Stern ein Interview gegeben. Und da hat er gesagt, meine Seele wollte immer ein Mensch werden, doch die Vernunft sagte, du bist ein Teufel. Und er hat eben insgesamt 52 Menschen getötet. Und was ihn so besonders gemacht hat, ist, dass er sich immer ganz abgelegene Häuser gesucht hat, wo dann so Familien gelebt haben. Und dann ist er da halt eingebrochen, hat die getötet, meistens erschossen oder erschlagen und ist dann nicht geflüchtet, so wie andere Täter häufig, sondern hat alles analysiert, hat sich alles nochmal in Ruhe angeguckt. Und das hat er auch in einem Interview erzählt, dass ihn das eben ausmacht, dass er der erste Serienmörder ist, der seine Taten selbst analysiert hat. Und was ich richtig makaber fand, einmal hat er 5 Menschen getötet, die im Auto geschlafen haben. Das stelle ich mir erstmal schon ganz schrecklich vor.
Ja.
Dass, ne, du liegst da im Auto, wirst überrascht. Der hat die dann getötet.
Vor allem, die kannst du ja nicht weglaufen.
Ja. Und der hat dann die eine Leiche auf den Fahrersitz gelegt und sich auf sie gesetzt und ist dann mit dem Auto mehrere Stunden rumgefahren.
Dass es nicht aufgefallen ist. Krass.
Ja. Und also der hat sich dann so verbunden quasi mit seinen Opfern und hat sich selbst und die analysiert. Aus seiner Perspektive heraus natürlich. Aber das fand ich ganz beklemmend und von dem hatte ich vorher auch noch nie gehört.
Und weißt du, was er eine Strafe gekriegt hat?
Ja, das fand ich auch ganz interessant, denn er wurde zur Todesstrafe verurteilt. Aber da zu dem Zeitpunkt die Ukraine schon zur EU gehörte, durfte die nicht ausgeübt werden. Und deshalb wurde das dann umgewandelt in lebenslänglich. Er ist aber 2013 in Haft an einem Herzinfarkt gestorben.
Krass. Also hat er im Prinzip gar keine Strafe mehr gekriegt.
Die Polizei ist ja mit ihm auch an die Tatorte gegangen. Und die mussten da riesige Sicherheitsmaßnahmen auffahren, weil die Menschen vor Ort den lynchen wollten. Also die haben sich alle eingesetzt, dass er die Todesstrafe bekommt.
Ja.
Ja,
ja, ich habe heute auch einen Serienmörder. Und zwar, wir bleiben in Europa. Und er hat sein Unwesen im Land der Liebe und den Baguettes getrieben in Frankreich. Und ich glaube, Tanja, wir hatten bisher erst so 1-2 Fälle aus Frankreich.
Mhm.
Und der kommt jetzt dazu. Und zwar am 18.04.1946 wurde Pierre Chanal in der Nähe von Lyon geboren. Was denkst du, wie viele Geschwister er hatte?
Wenn du mich so fragst, dann sage ich 11.
Ja, es waren tatsächlich 15. Und sein Vater hat die Kinder gern unter Alkoholeinfluss gedemütigt und öfters auch geschlagen. Auch Pierre spürte selbst die harte Hand und musste mit ansehen, wie seine Geschwister vom Vater geschlagen wurden. Da Pierre eher der Einzelgängertyp war und auch kaum bis gar keine Freunde hatte, zog er sich gern zurück in einen Anbau auf dem Grundstück. Hier war seine Welt und hier durfte er auch keine seiner Geschwister rein, wenn er dort war. Er wollte, so wie man es heute ja sagt, einfach mal chillen und nichts und niemanden hören und sehen. Und diese Großfamilie kam auch kaum mit ihrem Geld aus, sodass Pierre unter anderem von der Schule frühzeitig genommen wurde, damit er für den Unterhalt der Familie mit beitragen konnte. Er musste in einem ansässigen Stahlwerk arbeiten und das bereits mit 11 Jahren. Bereits mit 16 Jahren ging er zum Militär und ich vermute mal, um die Flucht nach vorn von dem dominanten Vater zu suchen. Darüot hinaus bot sich dort auch die Gelegenheit, Kontakt zu Gleichaltrigen zu finden. Er fühlte sich da sehr wohl, da die Tage einen geregelten Ablauf hatten und er dort das machen konnte, was ihm interessierte und auch Spaß machte. Da er so strebsam seine Aufgaben erledigte, war er sehr beliebt bei seinen Vorgesetzten, die ihn auch immer wieder mit neuen und anspruchsvolleren Aufgaben konfrontierte. Nun, mit knapp 30 Jahren, war er diversen Kadetten schon weisungsbefugt als Unteroffizier. Er wirkte gegenüber den Kadetten streng und furchtlos, dennoch aber auch beliebt. Seine Laufbahn lief bis in die 70er recht steil, bis ihm sexuelle Übergriffe an Kadetten zur Last gelegt wurden und Machtmissbrauch. Ob das jetzt wirklich so war oder einige Kadetten ihn loswerden wollten, konnte nicht geklärt werden, da es hierfür keine Beweise gab. Allerdings, der Ruhe wegen, wurde Pierre in eine andere Kaserne versetzt. Auch in der neuen Kaserne arbeitete er an seiner Karriere positiv weiter und erhielt auch eine Auszeichnung für einen Einsatz im Libanon. Nun springen wir mal ein paar Jahre vor. Es ist Halloween 1982 und genau an diesem Tag wird eine bis zur Unkenntlichkeit verweste Leiche in einem Graben gefunden. Und das finde ich auch so gruselig, genau an Halloween. Hm. Da denkt man ja auch zuerst, ist vielleicht auch nur eine Puppe.
Ja, vor allem, wenn die so dermaßen verwest ist.
Ja, in der Nähe der Kaserne von Pierre. Ob er wohl etwas mit der Leiche zu tun hatte, Tanja?
Ich denke schon, wenn er es in die Sendung geschafft hat.
Jedenfalls lag der Tote circa 4 Wochen hier schon und wurde höchstwahrscheinlich erdrosselt. Das konnte man anhand von Insekten feststellen, die sich vor allem am Schädel des Toten noch immer zu schaffen machten. Was auf einen Blutstau im Kopf hinweist, was wiederum für ein Erdrosseln spricht. Kurze Zeit später konnten sie die Leiche zuordnen. Es handelte sich um einen 20-jährigen Kadetten, der aus dem Kurzurlaub nicht zurückkam. Und die Kaserne davon ausging, dass er abgehauen ist, oder man sagt ja auch, glaube ich, desertiert dazu. Und genau in dieser Kaserne war auch Pierre als Offizier tätig. Nur mal so. 3 Jahre später verschwand der nächste. Auch aus der Gegend. Wieder ein 20-Jähriger. Und er war auf dem Weg zur Kaserne, weil es dort einen Vortrag gab und er wollte per Anhalter dorthin. Kam aber nie dort an. Und dieser Mann, Tanja, war aber ein Zivilist und deshalb gab es auch eine öffentliche Fahndung nach ihm. Dutzende Anwohner rund um das Gebiet wurden beerfragt. Und durch diesen Fall wurde bekannt, dass aus dieser Gegend um Mormelon 4 weitere Personen verschwunden waren. Und diese 4 weitere Personen waren alles Kadetten und man ging auch bei diesen davon aus, dass es Deserteure waren und einfach nicht mehr zurück zur Kaserne wollten. Fazit, inzwischen waren insgesamt 6 Männer verschwunden und alle wurden an der Nationalstraße das letzte Mal gesehen. Und es war immer ein Donnerstag oder ein Freitag. Jetzt stand die Vermutung im Raum, ob die Gegend von einem Serienmörder heimgesucht wird. Angst breitete sich unter den jungen Männern aus. Und der Druck gegenüber der Polizei wuchs. Die französische Polizei war mit dieser Mordserie überfordert, da die gar keine Anhaltspunkte zu irgendwas hatten. Sie zogen die Amerikaner hinzu, ferner das FBI. Dass diese schon weiter bei der Täterermittlung und dem sogenannten Profiling waren, es wurde ein Täterbild erstellt, was danach aussah, dass es sich um einen homosexuellen Täter handeln muss, der beim Militär diente. Fantasien und Frustrationen müssen den Mörder zu den Taten treiben. Die Opfer suchte er sich im näheren Umfeld. Einen kurzen Lichtblick gab es aus der Schweiz. Dort wurde ein Serienmörder gefasst, der sich an junge Männer verging. Dann aber auch die Ernüchterung, denn es wurden weitere frische Leichen gefunden. Somit konnte es nicht der gefasste Täter aus der Schweiz gewesen sein. Auch seine Mordmethode war anders. Und darüber hinaus verbrannte er seine Opfer. Die Leiche wies Hämatome und Fesselspuren an den Händen und Füßen auf. Nachforschungen ergaben, dass das Opfer, der übrigens 19 Jahre alt war, mit Freunden auf einem Europatrip unterwegs war und sich von der Gruppe getrennt hat, da er zum Ärmelkanal wollte. Die Ermittlungen gerieten abermals ins Stocken. Bis zum 9.8.1988. Denn da erregte ein abgestelltes Wohnmobil die Aufmerksamkeit einer vorbeifahrenden Streife. Das Wohnmobil stand ungewöhnlich am Straßenrand. An einer Stelle, die untypisch zum Parken war. Deshalb parkten die Beamten und suchten das Fahrzeug auf. Gardinen an den Fenstern versperrten die Einsicht. Forsch klopfte einer der Beamten an der Tür des Fahrzeuges und Pierre öffnete mit einem Spalt die Tür. Er hatte nur einen Slip an und wirkte recht unsicher und nervös. Er sollte seine Papiere zeigen und er gab sich als ranghoher Offizier aus. Und dabei schaute der eine Beamte so durch den Türspalt und sah in der Ferne einen anderen jungen Mann gefesselt auf dem Bett. Pierre erklärte die Situation so, dass er gerade mit dem jungen Mann einvernehmlichen Sex hatte. Das Krasse jetzt, sie haben natürlich den gefesselten Mann auch zu dieser Situation befragt und er hat gesagt, dass er Ungar sei und durch Frankreich trampen wollte und er von Pierre überwältigt wurde, gefesselt und mehrfach vergewaltigt. Und Tanja, sowas ist ja nicht immer so leicht zu beweisen, denn es kann ja auch tatsächlich so genannter Fesselsex gewesen sein.
Ja, aber wenn natürlich der andere das schon so sagt, ne, dass das nicht stimmt und dass der hier verschleppt wurde.
Ja, und der andere sagt dann wieder so, dass es steht dann Aussage gegen Aussage. Aber wenn da mal nicht Videoaufnahmen gemacht wurden, ne? Was ja Pierre zum Verhängnis wurde. Vor allem hat er im Video immer wieder betont, dass er ihn später umbringen würde. Oh. Dennoch bewies dies gar nichts. Lediglich, dass es sich nicht um einvernehmlichen Sex handelte in dem Video. Mhm. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug auf den Kopf gestellt und es wurden diverse Seile und Sexspielzeug wie eine künstliche Vagina sowie ein verschmutzter Spaten sichergestellt. Und genau dieser Spaten könnte Pierre ein weiteres Mal zum Verhängnis werden. Als nächstes haben sie auch die Wohnung von Pierre durchsucht. Dort wurde auch weiteres Sexspielzeug gefunden, wie Dildos, Knebel, Handschellen, Pipapo und ein Haufen verschiedenster Männerunterhosen. Und vor allem in unterschiedlichen Größen.
Das waren dann wahrscheinlich die Trophäen, die er sich aufbewahrt hat.
Genau. Er war circa 6 Monate in Untersuchungshaft und in der Zeit wurde ein ausführlicher Fragenkatalog zusammengestellt, der letztendlich Pierre überführen sollte als Serientäter. Trotz der Mammutbefragung und Ausrastern Pierres gestand er die Taten nicht. Lediglich aufgrund des Videos wurde er für die Tat an den Ungarn zu 10 Jahren Haft verurteilt. Für die Mordermittlung wollte sich die Beamten neu aufstellen und Pierre erneut in die Zange nehmen. Pierre saß 5 Jahre in Isolationshaft und er wurde wegen guter Führung entlassen. Nur weil den Beamten es nicht gelungen ist, Beweise für die Morde zusammenzutragen. Mhm. Ist auch heftig, oder?
Ja.
Wenn du eigentlich weißt, dass der das war, aber das nicht beweisen kannst. Aber der Druck der Öffentlichkeit und der Angehörigen stieg an. Sogar ein privates Labor bat sich an, die damals gesammelten Gegenstände zu analysieren. Tanja, und jetzt kommt der Spaten nochmal. Denn an dem Spaten befand sich ja noch trockene Erde und diese Erde stimmte mit der Erde überein, wo bereits vor 16 Jahren eine vergrabene Leiche gefunden wurde. Dann gab es auf der Matratze aus dem Wohnmobil noch Spermaspuren von 2 weiteren verschwundenen Personen. Und auch Haare. All dies langte aus, um Pierre erneut den Prozess zu machen. 2003 sollte nun der Prozess beginnen, allerdings ohne Pierre, denn er hat aufgrund des Drucks auf ihn sich versucht umzubringen und er lag im Krankenhaus. Darüber hinaus schwand seine Kraft, da er auch noch in den Hungerstreik gegangen ist. Ich glaube, Tanja, er hat sich so gegen die Anschuldigung gesträubt, dass er schon selbst geglaubt hat, dass er unschuldig sei. Und dass sich alle gegen ihn verschworen haben. Also kommt mir das vor. Mhm. Und in der darauffolgenden Nacht nahm Pierre eine Einwegrasierklinge unter die Bettdecke und schnitt sich damit am Oberschenkel eine Arterie auf und verblutete in kürzester Zeit. Und er wurde auch direkt bewacht, nur es hat keiner gesehen, weil die Decke ja über dem Bett war.
Das geht ja auch richtig schnell dann.
Ja, er wurde 56 Jahre alt. Und wie er an diese besagte Rasierklinge kam, bleibt bis heute ungeklärt. Und das Krasse, die Angehörigen werden nun nie erfahren, was mit ihren vermissten Söhnen passierte. Denn bis heute wurden nicht alle vermissten Männer gefunden. Und diese gesamte Gegend, wo die Männer verschwanden und teilweise auch gefunden wurden, nennt man bis heute das Dreieck des Todes. Ja, Tanja, ein Mörder, der nie seine Taten gestanden hat, und das schreckliche Geheimnis mit ins Grab genommen hat und somit die Angehörigen auch keine Aufklärung gegeben hat. Schon krass, oder?
Ja, das finde ich ist immer einer der schlimmsten Fälle, wenn jemand verschwunden ist und weder zurückkommt, noch eine Leiche gefunden wird und du wirklich immer in dieser Ungewissheit lebst.
Ja, und immer denkt, vielleicht kommt er morgen.
Ja.
Und was ist bloß mit dem passiert?
Ja.
Und das lässt ja auch nicht nach. Ne? Ja. Das geht vielleicht mal ein paar Tage weg, aber dann kommt es wieder.
Ja.
Ja, Tanja, das war mein Serienmörder aus Frankreich. Mhm. Tanja, wo führst du uns denn heute hin?
Es geht mal wieder in die USA und zwar nach Florida. Es ist der 25.11.1996. Jennifer Wendorf, zu dem Zeitpunkt 17, war noch im Supermarkt, wollte gegen 22.15 Uhr zu Hause sein, verspätet sich aber ein bisschen und ist gegen 22.30 Uhr zu Hause. Ihr Vater schläft schon auf der Couch und sie möchte die Zeit nutzen und ihren Freund anrufen. Und da merkt sie, dass das Telefonkabel aus der Wand rausgerissen wurde. Dann irritiert sie das natürlich total und sie geht in die Küche, um ihre Mutter zu suchen. Die liegt auf dem blutverschmierten Boden, komplett in der Blutlache, woraufhin sie sich umdreht und schnell wieder zu ihrem Vater rennt und ihn wecken möchte. Und als sie ihn so rüttelt und umdreht, sieht sie, dass auch die Couch voll ist mit Blut und sein Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert.
Krass, oh, das ist das Gefühl, was wir haben wollen, ja, in dem Moment, ne?
Ja. Sie läuft jetzt zum zweiten Telefon, das funktioniert noch, und ruft den Notruf. Und ist besonders verzweifelt, denn ihre 15-jährige Schwester Heather ist nirgends zu finden. Und sie dachte natürlich, dass Heather vielleicht auch was passiert ist. Und zu dem Zeitpunkt konnte sich das aber erstmal für sie nicht aufklären. Heather und Jennifer sind bis dahin eigentlich ganz behütet aufgewachsen. Jennifer war immer so die beliebte Schwester, war Cheerleaderin und eben hatte viele Freunde. Und Heather war immer so etwas schüchtern und zurückhaltend. Aber im Großen und Ganzen dachten sie, war eigentlich alles okay. Wir gehen ein Jahr zurück, 1995. Heather ist 14 und lernt Rod kennen, der zu der Zeit 16 ist und so der Bad Boy in der Stadt. Die beiden gehen auf dieselbe Schule und sie ist sofort total fasziniert von ihm. Und Rod war vor kurzem aus Kentucky mit seiner Mutter nach Florida gezogen. Und beide haben sich sehr für Okkultes interessiert. Und die Mutter hat Rod eingeführt in ein Spiel, das nennt sich Vampire the Masquerade. Das hat er immer gespielt und hat sich dann auch so ein alter Ego zugelegt und fühlte sich als der 500 Jahre alte Vampir Visago.
Ist es denn so ein Computerspiel oder was war das für ein Spiel?
Das war ein Computerspiel. Heather mit ihren 14 Jahren glaubte alles, was er erzählt hat. Und irgendwie glaubte sie ihm sogar, dass er vielleicht ein Vampir ist und sie selbst vielleicht auch. Und sie ist da immer tiefer reingezogen worden von ihm und dachte irgendwann, er sei der Erlöser. Und dann haben die auch zum Beispiel angefangen, so Rituale zu machen, indem sie das Blut des anderen getrunken haben.
Wie haben sie das immer gemacht? Haben sie sich denn Schnittwunden zugefügt?
Genau, sie haben sich Schnittwunden zugefügt. Und der Rod hat auch erzählt, einmal hatten sie sich so schwere Schnittwunden zugefügt, dass sie von dem Blutverlust fast bewusstlos geworden sind. Und da kannst du dir vorstellen, wie viel Blut die dann verloren haben.
Ja, krass.
Ja. Und die Mutter, die ja selber die Tendenz dazu hatte, und zu der komme ich auch zum Schluss nochmal kurz, hatte dann aber vor, wieder zurückzuziehen nach Kentucky, weil sie gemerkt hat, dass das nicht das Richtige ist für beide. Und daraufhin hatte Rod schon so den Plan geschmiedet, zu flüchten und wollte dafür sich so eine kleine Gang aufbauen. Und dafür ist er erstmal in die Vampir-Gang von Jaden Murphy eingetreten. Denn das war auch jemand, der sich sehr für dieses Okkulte interessiert hat. Und der hatte schon so eine kleine Gang um sich geschart. Und dann wollten die eben alle gemeinsam durchbrennen.
Die waren alle so in dem Alter.
In dem Alter, genau. Und Rod fing dann an, Drogen zu nehmen. Also LSD, Koks und Heroin. Und entfernte sich immer mehr von Jaden und gründete eine eigene Gang. Da war Charity, mit der er eine sexuelle Beziehung hatte, Heather, die er geliebt hat, und Scott und Dana, die auch in der Gang mit dabei waren. Und die Tat, bevor sie dann abgehauen sind, war, dass sie in ein Tierheim eingebrochen sind und alle Hunde dort verstümmelt haben. Und danach sind sie eben ins Auto und wollten flüchten.
Warum Heather, haben die Hunde alle zerstümpelt?
Weil ihnen es Spaß gemacht hat.
Krass.
Und die Heather, die war aber zu Hause geblieben und die wollten sie noch abholen. Sie schrieb dann einen Abschiedsbrief für ihre Eltern, in dem sie gesagt hat, dass sie ihre Eltern liebt, aber sie für immer verlässt. Sie hatte was im Haus vergessen und daraufhin haben Rod und Scott sich bereit erklärt, nochmal ins Haus zu gehen und das zu holen. Bevor sie los sind, haben sie Heather gefragt, möchtest du, dass deine Eltern sterben? Und sie hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Sie sind über die Garage ins Haus eingestiegen, haben dort noch ein Brecheisen mitgenommen und Rod hat dann das besagte eine Telefonkabel rausgezogen. Heathers Vater ist wach geworden auf der Couch und mit dem Brecheisen haben sie mehrfach auf ihn eingeschlagen, bis alle seine Rippen und sein Schädel gebrochen war und haben ihm noch eine Brandwunde, ein V, zugefügt. Und dann haben Scott und Rod getanzt. Sie haben das einfach so betanzt, was sie gerade gemacht haben. Und später haben sie gesagt, die Mutter wollten sie gar nicht töten, aber sie kam dazu und hat sich mit heißem Kaffee gewehrt. Also sie hat heißen Kaffee auf die gegossen.
Mhm.
Und daraufhin sind sie wütend geworden und haben sie eben auch erschlagen. Und sie haben so stark auf sie eingeschlagen mit diesem Brecheisen, das Gehirn von ihr war überall auf dem Boden verteilt, haben die Polizisten später gesagt. Also es muss unglaublich brutal gewesen sein.
Mhm.
Danach haben sie den SUV der Eltern genommen und sind eben mit zwei Autos jetzt gefahren und haben erstmal nichts von dem Mord erzählt. Das haben sie erst später gemacht.
Der Heather.
Genau.
Mhm.
Sie sind nach Louisiana gefahren und mittlerweile wurde natürlich nach ihnen gefahndet. Und die Charity hat ihre Großmutter angerufen, weil sie Geld brauchten. Sie hatten kein Geld mehr für Benzin, gar nichts. Und die Großmutter, das fand ich schon beachtlich, hat sofort die Polizei alarmiert, die sie dann in einem Hotel ausfindig machen konnte und alle festnehmen konnte. Heather wurde tatsächlich nicht das Verfahren gemacht, sondern nur Charity, Dana und Scott. Charity hat 10,5 Jahre bekommen, Dana 17,5. Scott lebenslänglich. Charity und Dana sind mittlerweile frei. Rod hat die Todesstrafe bekommen und er hat darauf gesagt, dass er sich total freut, weil er, seit er 9 ist, sich danach sehnt, auf dem elektrischen Stuhl zu landen. Im Jahr 2000 wurde seine Strafe allerdings umgewandelt in lebenslänglich.
Was dann ja für ihn eine richtige Strafe ist.
Was im Grunde eine Strafe für ihn ist. Und ich hatte ja gesagt, zu der Mutter komme ich auch nochmal zum Schluss. Die Mutter ist einen Monat, bevor man Rod verhaftet hatte, selbst verhaftet worden. Sie hatte einen 14-jährigen Jungen sexuell belästigt und wollte ihn zu einem Vampir machen. Und Rod wird bis heute auch der Vampirmörder genannt. Und im Rahmen der Verhaftung seiner Mutter ist auch rausgekommen, dass sie vom Vater missbraucht wurde und Rod wohl selbst auch von seinem Großvater und Freunden ebenfalls missbraucht wurde. Also das haben wir ja meistens, dass bei solchen Geschichten eben auch solche Dinge schon in der Kindheit passiert sind. Rod ist bekannt als der Vampirmörder.
Ja, wenn man bedenkt, in was für einem jungen Alter die schon sowas anstellen können, ne?
Ja.
Und es gibt ja noch jüngere Mörder.
Ja, viel jüngere. Ja. Gerade gibt es auch einen Fall, wo verhandelt wird, ob ein 14-Jähriger tatsächlich nach dem Erwachsenenstrafrecht bestraft werden darf. Mhm. Das ist in Amerika, kocht das gerade hoch.
Ja, teilweise sind die auch schon so reif eigentlich, ne? Dass man, das geht ja eigentlich immer nur um die Entwicklung des...
Das ist die Frage.
Ja, eigentlich müsste das immer ein Psychologe eigentlich entscheiden.
Ich denke, das wird auch so gemacht in Amerika, ja. Ne?
Ja. Ja, Tanja, ich bin ja mal gespannt, wie das mit den Wasserleichen auch weitergeht in der Chicago. Ich bleibe auf alle Fälle dran.
Ja.
Und vielleicht habe ich in den nächsten Folgen schon wieder etwas Neues davon. Jedenfalls, so lange müsst ihr euch gedulden, bis es wieder heißt Crime of Your Life.